Work, Life, Power. Dein Podcast für ein erfülltes Arbeitsleben. Ich bin Nora Schweiker und begleite dich auf deinem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit im Job. Bist du bereit, dein berufliches Potenzial voll auszuschöpfen? Dann lass dich von spannenden Geschichten inspirieren und praktischen Tipps begeistern.
Und dann aber zu sehen, wo sich vielleicht Chancen auftun, die man ergreifen kann. Das ist, glaube ich, die Kunst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Work-Life-Power-Podcast. Ich freue mich sehr, dass heute Irina Patichis vor mir sitzt. Sie ist Mitgründerin von Reisen, Reisen Media und hat davor 23 Jahre bei der Stiftung Lesen gearbeitet. Wir wollen uns heute mal so ein ganz bisschen mit Irinas Berufsweg beschäftigen und aber auch das, was sie als Persönlichkeit ausmacht, weil in meinen Augen ist Irina vor allen Dingen eine Frau, die sehr untriebig ist und die immer die Ambitionen hat, etwas Neues ins Leben zu rufen und das Ganze aber auch mit Emotionalität zu versehen. Ich möchte Irina jetzt gar nicht noch viel mehr irgendwie anpreisen, sondern direkt mit Irina ins Gespräch eintauchen. Liebe Irina, ich freue mich, dass du dabei bist. Vielleicht noch für die Hörerinnen und Hörer zum Hintergrund. Wir arbeiten tatsächlich auch zusammen in der Reisebranche. Uns verbindet das Reisen miteinander, aber da wollen wir heute gar nicht genauer drauf eingehen, sondern wir wollen wirklich mal schauen, wie hast du eigentlich dein Berufsleben gestaltet und was treibt dich vor allen Dingen an? Und das ist vielleicht auch eine schöne erste Frage zum Einstieg. Was treibt dich in deinem Berufsleben an?
Ja, hallo Nora, vielen Dank für diese Showtreppe. Also ich finde, du hast mich sehr, sehr schön anmoderiert. Danke dafür. Das ist gleich zu Anfang eine gute Frage und die ist gar nicht so einfach zu beantworten und manchmal ja auch erst im Rückblick. Was mich immer angetrieben hat, oder ich sage vielleicht kurz, was ich bei der Stiftung Lesen gemacht habe. Ich habe bei der Stiftung Lesen über viele Jahrzehnte tatsächlich ein Netzwerk aufgebaut aus Prominenten, die sich für die Stiftung Lesen engagiert haben, die Geld reingeholt haben, die wir vor allem für kommunikative Zwecke genutzt haben. Und das war was, das war zu der Zeit total neu in Deutschland. Inzwischen ist es sehr viel etablierter, mit Testimonials zu arbeiten in der Gemeinnützigkeit. Damals war das sehr, sehr innovativ. Und das hat mich getrieben, da was Neues aufzubauen, was es so noch nicht gab, mir auch eine Nische dadurch zu erobern, die ich dann besetzen konnte oder auch bis heute besetzen darf. Nicht bei der Stiftung Lesen, aber ich biete diese Expertise ja als freie Beraterin an. Und bei Reisen, Reisen, Media ist es sehr, sehr ähnlich. Denn da betreiben wir den erfolgreichsten deutschsprachigen Reisepodcast und haben aber um diesen Podcast herum, zusammen mit meinen Partnern Jochen Schliemann und Michael Dietz, ein ganz uniques Geschäftsmodell entwickelt, das es so in der deutschen Podcast-Landschaft nicht gibt. Vielleicht auch weltweit nicht gibt, das weiß ich tatsächlich nicht. Und ich glaube, dieses ja fast architektonische, was Neues zu bauen, das ist so ein Treiber.
Wenn du sagst, etwas Architektonisches zu bauen und das ist dein Treiber, wie ist das bei dir? Viele Hörerinnen fragen sich jetzt oder Hörende fragen sich jetzt vielleicht auch, wie kommt sie auf diese ganzen Ideen? Ist das bei dir einfach, dass das so angeflogen kommt? Ist das bei dir wirklich, sag ich mal, in dir gelegen? Oder was würdest du sagen, woher kommt das Ganze bei dir?
Also ich glaube, es ist immer ein Großteil intrinsische Motivation. Ich glaube aber auch, es muss die Gegebenheiten um einen herum geben. Also es muss einen Rahmen geben, der einem das ermöglicht. Denn es wäre ja vermessen zu sagen, ich stelle mich dahin, ich habe die super Ideen und dann baue ich das einfach mal. Also so funktioniert das ja nicht. Ich hatte immer das Glück, dass ich Menschen gefunden habe, die mir viel zugetraut haben. Ich glaube, dass intrinsische Motivation bei allem immer eine große Rolle spielt. Ich glaube, du musst ein bisschen für Dinge geboren sein. Du musst Bock haben, was zu bewegen. Du musst dir Sachen zutrauen und einfach mal machen, ohne alles zu überdenken. Ich glaube aber auch, du brauchst einen Counterpart. Jemanden, der dir die Rahmenbedingungen schafft, dass du das überhaupt tun kannst. Vor allem, wenn du vielleicht am Anfang deiner Karriere stehst. Also da hatte ich immer sehr viel Glück. Ich gehe vielleicht sogar noch einen Schritt zurück. Ich hatte schon Glück in meinem Elternhaus, weil mir da immer sehr viele Möglichkeiten aufgezeigt wurden. Ich durfte alles ausprobieren, durfte alles machen, bin da sehr gefördert worden. Und mein erster Arbeitgeber, die Stiftung Lesen, hat mir da auch sehr viel Freiheit gelassen. Sehr viel unternehmerische Freiheit, gestalterische Freiheit und auch die Freiheit, diese Nische zu bauen und zu besetzen, und auch nach außen zu kommunizieren. Also ich durfte dann tatsächlich auch immer so ein bisschen die Stimme und das Gesicht für die Prominenten bei der Stiftung Lesen sein. Und das war natürlich gigantisch, wenn du das in jungen Jahren darfst. Und bei Reisen, Reisen ist es natürlich so, dass wir ja zu dritt sind und dass wir uns, glaube ich, gegenseitig so viel gestalterischen Freiraum geben, dass das auch geht. Deswegen möchte ich gar nicht sagen, dass ich da bin und immer so viele Ideen habe und dann gehe ich einfach hin und setze die um. Das tue ich sicher. Die Umgebung dafür muss stimmen. Und die kann man sich natürlich auch ein bisschen mitgestalten und aussuchen.
Und ich glaube, das ist bei vielen vielleicht auch erstmal der Punkt. Du sagst, die Umgebung, klar, viel ist, glaube ich, das Elternhaus. Das geht mir ähnlich. Bei mir war es auch immer so, dass meine Eltern irgendwie immer gesagt haben, du möchtest das machen, dann mach das. Wir unterstützen dich dabei. Das ist natürlich auch erstmal so, ich glaube, der grundlegende Stein, wo man dann vielleicht auch später sich nicht so viel irgendwie so durchkämpfen muss am Anfang auch irgendwie. Aber wenn du auch sagst, die Gegebenheiten müssen irgendwie da sein, man kann sich die auch schaffen. Hast du da vielleicht mal so ein paar Beispiele auch aus deinem Leben, wo du sagst, du hast jetzt schon gerade von Vertrauen gesprochen, von den richtigen Partnern gesprochen, aber woher oder wie kann ich mir vielleicht nochmal konkreter auch so ein bisschen diese Gegebenheiten so schaffen, dass ich auch wirklich meine Ideen irgendwie umsetzen kann, dass da vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt gerade so, ja, wo suche ich mir die? Wie schaffe ich das irgendwie?
Also ich bin eine große Freundin von Nischen. Weil wenn du dir meine Karriere anguckst, wirst du sehen, ich habe immer totale Nischen besetzt. Und ich glaube, jeder kann die finden. Damit sage ich nicht, jeder muss das. Aber ich glaube, man kann das. Und ich glaube, wenn du es schaffst, eine Nische zu finden, in dem, was du tust, also auch das ist mir sehr wichtig zu sagen, dass ich glaube, dass fast jede und jeder sehr viel mehr Handlungsspielraum hat, als man manchmal so meint. Also ich möchte dringend von diesem gefährlichen Trend abraten, dass man auf einmal denkt, jeder muss ein Online-Business gründen oder jeder muss jetzt Unternehmerin werden. Das kann man alles machen, aber man muss das nicht. Man kann auch mal gucken, wo man eigentlich ist, wo sind da Gestaltungsmöglichkeiten, was kann ich vielleicht, was andere bestimmt auch können, aber vielleicht nicht so gut. Vielleicht habe ich irgendeinen Skill, den ich so entwickeln kann, dass ich mir da so eine Expertise aufbaue und dann da meine Nische baue. Also wenn ich dir ein Beispiel dafür nennen soll, da muss ich natürlich wirklich zurückgehen an den Anfang meiner Karriere. Ich glaube, eine große Stärke von mir ist Netzwerkaufbau. Und das ist was, dass ich fasse das auch gerne sehr, sehr weit, weil wo fängt das an, wo hört das auf? Fängt es da an, wenn ich meine Kinder zum Kindergarten bringe und mit anderen Müttern rede und dann stellst du vielleicht fest, da kann man sich irgendwie zusammentun für irgendein Projekt. Oder ob ich zum Bäcker gehe und mich mit der Verkäuferin unterhalte. Oder ich gehe zu einem Netzwerk-Event oder einem Red-Carpet-Event, wo ich zum Beispiel sehr viel war in meiner früheren Karriere und komme da mit Menschen ins Gespräch. Und das war was, da habe ich für mich sehr früh erkannt, da liegt meine Stärke und auch meine Passion. Also das ist was, das mache ich mit sehr viel Leidenschaft und Freude und habe das wirklich professionalisiert und ausgebaut. Und das war die Basis für mein Netzwerk, das ich aufgebaut habe aus Prominenten bei der Stiftung Lesen, von dem ich bis heute profitiere. Denn jetzt berate ich andere NGOs und öffne da auch mein Adressbuch, wenn das gewünscht ist. Und ich mache das ja jetzt auch bei Reisen, Reisen. Du hast es gesehen, wir waren gerade zusammen in Malaga. Ich war dieses Jahr das zweite Mal auf der ITB zusammen mit Michael Dietz. Also wir gehen jetzt gerade in eine Branche, dürfen sogar Mitglied sein im Deutschen Reiseverband, die wir bis vor 2 Jahren überhaupt nicht kannten. So, und das ist das habe ich für mich erkannt. Ich glaube, jeder kann das. Einfach mal gucken, was kann ich und vor allem, wo schlägt mein Herz schneller? Mhm. Also ich glaube, die Leidenschaft ist immer entscheidend.
Ja, und das ist ja, glaube ich, was, ich glaube, die Generationen so hinter uns, die lernen das immer mehr, auch wirklich, sage ich mal, zu gucken, was sind eigentlich meine Talente, wo kann ich den Fokus drauf setzen, wo schlägt mein Herz für. Ich glaube, in unserer Generation oder deiner, meiner Generation ist das noch ein bisschen weniger. Da fängt das immer mehr an, dass die Menschen sich damit anfangen zu beschäftigen, weil sie zum Beispiel irgendwie unzufrieden sind in ihrem Job. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt meine Leidenschaft und meine Passion gefunden habe und meine Talente weiß, gibt es ja trotzdem auch immer noch irgendwie viele Herausforderungen. Was gab es für dich so für Herausforderungen, die du auch in den letzten Jahren in deinem Berufsleben hattest?
Ja, eher Jahrzehnten.
Aber Jahrzehnte. Wollte ich jetzt nicht sagen.
Nee, alles gut. Es gibt also viele mannigfaltige Herausforderungen. ich bin Mutter, ich habe 2 Kinder, die sind inzwischen erwachsen, deswegen habe ich die Herausforderung tatsächlich nicht mehr. Aber natürlich habe ich meine Karriere angefangen und hatte dann kleine Kinder und einen tollen Mann, der sich sehr viel eingebracht hat, aber auch sehr, sehr viel unterwegs war. Und das ist was, das werden natürlich viele kennen von deinen Hörerinnen. Du selber kennst es auch, ja. Das ist natürlich immer ein Balanceakt, gar nicht der Priorisierung, die war für mich nicht so schwierig, aber einfach der Organisation. Mhm. Du musst einfach alles organisieren, du musst es durchdenken. Es gehört da definitiv ein gewisses Maß an Belastbarkeit zu und auch ein starkes Brennen. Also wenn du dann nicht wirklich siehst, warum du das machst, dann fragst du dich schon, warum soll ich jetzt so viel für Kinderbetreuung bezahlen? So viel verdiene ich ja gerade mal. Ja, oder warum soll ich mir denn jetzt diese Dienstreise antun, während mein Kind irgendwie fremdbetreut wird? Da gibt es etliche Beispiele. Also das war definitiv eine Herausforderung. Mhm. Ja.
Ja, das kann ich gut nachempfinden. Und es ist ja auch wirklich so, auch ein gutes Betreuungsangebot irgendwie zu finden und zu wissen, mein Kind ist da jetzt auch gerade in der Zeit halt irgendwie gut aufgehoben und sicher betreut. Das ist, finde ich, ist auch immer etwas, was ich sehr irgendwie am Abwägen bin. Nichtsdestotrotz hat dich das nicht davon abgehalten, irgendwie deine Karriere trotzdem irgendwie voranzutreiben. Was ich bei dir noch sehr spannend finde, dass du ja auch binational bist. Das heißt, da gab es garantiert vielleicht auch Herausforderungen oder was kannst du da auch nochmal so mit einbringen? Was hat dir da vielleicht auch Vorteile geschaffen?
Also ich wollte es gerade sagen. Also ja, genau. Mein Hintergrund ist tatsächlich, mein Vater ist Zypriote, griechischer Zypriote. Meine Mutter ist Deutsche. Ich bin in Deutschland groß geworden, habe aber auch eine Homebase in Zypern. Ich selber mag gar nicht so Begriffe, so ich bin halb Zypriotin, ich bin halb Deutsche, weil das suggeriert immer so einen Mangel, den ich tatsächlich nie empfunden habe. Also ich fand das immer cool und deswegen würde ich immer sagen, so ich bin beides. Ich bin Zypriotin, ich bin Deutsche. Ich glaube, dass ich auch viele typische Eigenschaften, wenn wir in Klischees denken wollen, was man ja auch mal darf, von beiden Seiten in mir zusammenbringe. Und ich habe das tatsächlich keinen Tag in meinem Leben als Nachteil empfunden. Natürlich ist mir sowas begegnet, wie dass ich auf meinem Gymnasium, das war ein sehr humanistisches, sehr angesehenes Gymnasium, auf das ich gegangen bin, auch mal als das Ausländerkind bezeichnet wurde. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich hat sowas nicht getroffen. Ich fand es eigentlich immer ganz gut, weil ich eine sehr bunte Familie habe mit einer Flüchtlingsgeschichte auch noch. Das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast. Aber meine zypriotische Familie kommt aus dem Teil, der jetzt türkisch besetzt ist. Mhm. Dadurch sind es Flüchtlinge verteilt auf der ganzen Welt. Also meine allernächsten Verwandten wohnen in Südafrika, London, Zypern, Athen. Also wirklich bunt verteilt. Und das fand ich immer super. Da wurden so viele Sprachen gesprochen. Es war so viel bunter als das, was ich von meinen deutschen Freundinnen kannte. Und das ist natürlich aber auch genauso schön. Es ist nur, es war meine Realität. Und deswegen habe ich es eigentlich immer als Vorteil empfunden. Ich glaube, dass gerade ein binationaler Hintergrund, wenn du so mehrere Seiten in dir hast, dabei helfen kann, sich neuen Situationen anzupassen. Und das ist jetzt tatsächlich nichts, was ich mir ausdenke, sondern das hat mir mal jemand gesagt. Also ich durfte mal bei der Stiftung Lesen eine Fortbildung machen, da ging es eigentlich um Zielgruppenansprache. Und die Coachin, die das durchgeführt hat, war einfach auf binationale Hintergründe spezialisiert und ich kam mit ihr ins Gespräch und dann hat sie mir angeboten, mich mal zu coachen zu dem Thema. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gedacht, dass ich da irgendeinen Coaching-Bedarf habe. Und das war aber sehr erhellend, weil die mir viele Zusammenhänge gezeigt hat, die sich wohl tatsächlich darauf zurückführen lassen. Gibt es auch eine dichte Studienlage zu, dass gerade binationale Hintergründe, ne, wer bist du eigentlich? Du wirst in Deutschland groß, aber du hast starke zypriotische Einflüsse, du hast die deutschen Einflüsse, dann hast du noch diese Verwandten, die auf der ganzen Welt verteilt sind, dass das dazu führt, dass du dich sehr, sehr schnell neuen Situationen anpassen kannst, sehr schnell dich auf dein Gegenüber einlassen kannst, auch eine gewisse Intuitivität. Und deswegen glaube ich, dass es hat mir eher Vorteile gebracht. Und ich finde es bis heute, ich finde es einfach super.
Mhm. Ich finde, es klingt auch gerade so ein bisschen so, als, ne, weil du sagst auch, es hat dir viele Vorteile gebracht und dass vielleicht auch da so ein bisschen dein Ursprung her ist für dein Talent, ne, mit dem Netzwerken, dass du deswegen vielleicht auch vielleicht offener, kommt mir gerade so als Gedanke.
Ja, kann sein. Ja. Ich bin wirklich, wirklich interessiert an Menschen. Also ich spreche gerne, ich lerne gerne. Ich finde auch fast jeden immer interessant. Also mir macht es wirklich Spaß, mich auf Menschen einzulassen und zu kommunizieren. Mhm.
Wir hatten auch noch mal ein bisschen, oder was mich noch mal interessieren würde, ist auch dieses Thema Emotionalisierung, weil du ja auch gesagt hast, klar, das Netzwerken ist deins, etwas Neues ins Leben rufen, etwas aufzubauen, aber das Ganze vor allen Dingen auch, wir hatten es auch im Vorgespräch, das Thema Stiftung Lesen ist jetzt vielleicht erstmal etwas, wo vielleicht am Anfang nicht so viel Emotionalität drin war. Mhm. Vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen erzählen, was da auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es Antreiber ist, aber so ein bisschen deine Vision dann auch immer ist, der du halt da auch irgendwie folgst, wenn du etwas aufbaust.
Ja, auch hier ist es so, dass ich glaube, Visionen ergeben sich manchmal erst im Nachhinein. Ich glaube, vor der Vision ist das Gefühl, ne? So, wie fühlst du dich, wenn du dieses Projekt angehst? Macht es Herzklopfen? Wirst du morgens wach und hast einfach Lust zu starten, das ist so, das brauche ich irgendwie immer. Ich glaube, du auch, da sind wir uns ja sehr ähnlich. Mhm. Bei der Stiftung Lesen war es so, es geht um Leseförderung, es geht um Lesekompetenz und Lesefreude, hauptsächlich für Kinder und Jugendliche. Das ist erstmal ein trockenes Thema. Also wir alle wissen, dass das wichtig ist, dass man lesen kann, dass Kinder eine gute Lesekompetenz haben oder Menschen generell eine gute Lesekompetenz haben. Aber das als Geschichte zu erzählen und nicht nur anhand von Zahlen, ne, so und so viel Eltern lesen, ich finde, das ist alles wichtig. Aber wie erzählt man diese Geschichte emotional? Wie lässt man dieses Thema ein bisschen strahlen? Wie kriegt man da ein bisschen Glamour rein? Wie berührt es die Menschen? Das fand ich wahnsinnig spannend. Also erstmal die Frage, ist es überhaupt möglich? Die Antwort ist ja, es ist möglich. Es funktioniert sehr, sehr gut mit Prominenten und tatsächlich nicht, indem man die Prominenten strahlen lässt, sondern indem man die Prominenten dafür benutzt, das Thema strahlen zu lassen. Mhm. Und das ist was, das finde ich sehr spannend. Und einen Satz noch, wenn du erlaubst, das geht nochmal zu deiner letzten Frage zurück. Ich habe mich beruflich und ich glaube auch privat sehr viel in Spannungsfeldern bewegt und das macht mir sehr viel Spaß. Ich bleibe jetzt bei dem Thema mit der Stiftung Lesen. Da hattest du immer dieses Spannungsfeld, dass du ein eigentlich trockenes, wissenschaftlich basiertes Thema emotional erzählen musst und stehst trotzdem im Spannungsfeld zwischen verschiedenen Interessen. Weil du hast einen Partner, der vielleicht der Sponsor ist. Du hast einen Promi, der seine eigenen Bedürfnisse mitbringt. Du hast immer einen Veranstaltungsort, wenn wir Veranstaltungen gemacht haben. Das waren meistens soziale Einrichtungen mit ihren eigenen Geschichten und Bedürfnissen. Und dieses Spannungsfeld zu bedienen, und mein Ziel war immer, dass jeder aus allen Veranstaltungen rausgeht und sagt, das war so geil, ich will nie wieder was anderes machen als Stiftung Lesen. Das war mein Ziel, es ist mir, glaube ich, auch gelungen, das alles so zu bedienen in der Gleichzeitigkeit, finde ich mega. Und das ist, glaube ich, was sich wirklich durchgezogen hat, was wir auch bei Reisen haben. Hier habe ich das auch. Also natürlich haben wir in Kooperation manchmal Kunden, die buchen was, manchmal auch nur über den Vermarkter und dann haben die eine Kampagne gebucht und man sieht sich nie wieder. Und das ist alles wunderbar. Also kommt alle gerne und bucht Kampagnen. Aber was noch schöner ist, ist, wenn man Partner hat, mit denen man vielleicht klein anfängt, weil die mal eine Podcast-Folge buchen wollen oder irgendeine Art von Kooperation. Und dass man es dann aber so ausbaut, wie wir das ja auch gerade machen, dass man wirklich sagt, das ist so gewachsen, so miteinander verwoben. Es gibt so viel Potenzial, gemeinsame Geschichten zu erzählen und alles auf so einem hohen Energielevel, dass man sagt, da gehe ich immer wieder hin zurück. Das ist immer mein Ziel und nicht aus opportunistischen Gründen, sondern weil ich wirklich glaube, das macht unsere Arbeit sinnvoll und nachhaltig.
Ich glaube, was bei dir da vor allen Dingen sehr besonders ist, wie ich dich auch kennengelernt habe, ist, dass du ein ganz besonderes Feingefühl und Gespür irgendwie dafür hast. Du hast ja auch gesagt, du bist immer sehr interessiert an allen Menschen. Du findest bei jedem irgendwie was Interessantes. Glaubst du, das ist auch so ein bisschen die Basis für deinen Erfolg bei den beiden großen Projekten jetzt, die du in deinem Leben begleitest oder jetzt gerade Reisen? Reisen Media ist ja noch auch sehr im Aufbau mit am Anfang. Ihr seid schon sehr erfolgreich, aber glaubst du, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel für den Erfolg damit?
Das ist immer schwierig zu sagen. Also erstmal vielen Dank für dieses Kompliment. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Das ist bestimmt ein Faktor. Das ist bestimmt ein Faktor. Seien wir ehrlich, es liegt immer am Team. Es liegt immer dran, mit wem bist du auf dieser Reise. Ich hatte immer wirklich das Glück, viel Support zu haben. Menschen, die ähnlich getrieben waren wie ich. So, ne, da gehört ja sehr viel, ja, Wille auch dazu. Das hatte ich sowohl bei der Stiftung Lesen als auch jetzt bei Reisen, Reisen. Es gehört auch Glück dazu, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das bisschen Glück gehört immer dazu. Ja. Aber, und da möchte ich meinen Partner und Kollegen Jochen Schliemann zitieren, Glück muss man herausfordern. Denn Glück oder ein Privileg haben wir erstmal alle in dieser Welt, in der wir leben. Also ich habe mich auch immer als privilegiert empfunden, dass ich all das machen darf. Und dann aber zu sehen, wo sich vielleicht Chancen auftun, die man ergreifen kann, das ist, glaube ich, die Kunst. Und da glaube ich, das hat vielleicht auch was mit Intuition zu tun, vielleicht hat es auch was mit Naivität zu tun, ist auch möglich. Aber einfach zu sagen, da habe ich jemanden kennengelernt, wirklich so ein Netzwerk, das ist die halbe Miete. Da habe ich jemanden kennengelernt, ich frage den einfach mal, ob der Interesse hat, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Und sich einfach zu trauen und natürlich gewinnen zu wollen. Aber wenn es dann nicht klappt, muss einem das auch egal sein. Mhm. Weil das ja nichts Persönliches ist. Es hat dann einfach in dem Moment nicht gepasst. Mhm. Da glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel.
Ja, und ich glaube vor allen Dingen so auch dieses Selbstvertrauen halt irgendwie zu haben, ne, selbst an das zu glauben, was man irgendwie erreichen möchte, und eine positive Grundeinstellung, glaube ich, auch zu haben, ne, also erstmal positiv auf die Menschen zuzugehen und dafür überzeugt zu sein, die wollen schon mit mir irgendwie was zusammen machen und wir können das gemeinsam aufziehen. Ich glaube, sobald es anfängt, dass man irgendwie zweifelt oder sich selbst irgendwie nicht so richtig in der Sache traut, dann sind das ja auch oft die Punkte, die dann irgendwie nicht klappen, und dann kriegt man natürlich die Bestätigung irgendwie da drin. Also das ist ja so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Das ist so eine self-fulfilling prophecy.
Ja.
Und ich glaube, es ist Selbstbewusstsein, ist das eine. Also das ist natürlich, das ist die Basis für alles. Und gar nicht im Sinne von einer Überschätzung, sondern dass man bei sich ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber auch die Überzeugung für die Sache.
Ja.
Dass man wirklich davon überzeugt ist, dass, das ist für mich wichtig, wirklich zu wissen, dass was ich hier mache, macht die Welt ein bisschen besser. Das habe ich tatsächlich bei beiden Sachen. Bei der Stiftung Lesen war es natürlich sehr, sehr offensichtlich. Das ist natürlich immer, wenn du in der Gemeinnützigkeit arbeitest, hast du da, kommt sehr viel zurück. Ich habe das auch bei Reisen, Reisen, da wir so viele Nachrichten bekommen, dass Leute uns schreiben oder auch zu den Shows kommen und dann sagen, wie das ihr Leben verändert hat. Das hat sie durch die Pandemie getragen. Das hat sie sich trauen lassen, das erste Mal alleine irgendwo hinzureisen. Und das empfinde ich als so sinnstiftend. Und damit sind wir so groß und so laut geworden. Und deswegen fällt mir das auch nicht schwer, das selbstbewusst nach außen zu verkaufen und auch Partnern anzubieten, weil ich einfach denke, das ist doch für jeden eine tolle Chance, bei sowas mitzumachen.
Mhm. Ja, total. Ich finde das gerade ganz berührend, dass du gesagt hast auch, dass auch mit dem Podcast Reisen, Reisen, dass Menschen dann auch, sage ich mal, Mut bekommen, irgendwo hinzureisen und sich Dinge zu trauen. Das hat mich gerade irgendwie sehr berührt.
Also wir kriegen Nachrichten, wir bemühen uns, alles zu beantworten. Ich weiß nicht, ob Hörer von Reisen, Reisen das jetzt vielleicht hören, die vielleicht nie eine Antwort bekommen haben. Es kann auch mal was rutschen. Schreibt gerne nochmal, aber wir bemühen uns, alle Nachrichten zu beantworten. Und was wir da bekommen, das ist wirklich so berührend. Deswegen sage ich, ich habe 23 Jahre Non-Profit gemacht und jetzt natürlich sind wir ein Unternehmen und wir müssen Profit machen. Ja, das ist ganz klar, denn davon leben wir. Aber ich empfinde es bestimmt als genauso sinnstiftend. Denn wenn du diese Geschichten hörst oder auch Leute, die schreiben, sie müssen Nachtdienste machen, Krankenschwestern, sie hören dabei den Podcast. Oder wir haben eine Nachricht bekommen, da hat eine geschrieben, ihre Mutter liegt im Pflegeheim und sie freut sich immer so sehr, wenn sie Jochen hört, wenn sie seine Stimme hört, dann ist sie immer ganz glücklich. Also was wir da bekommen an Feedback, das ist sehr, sehr berührend. Und natürlich einfach zu sehen, dass die Hörer das, was die Jungs empfehlen, so was einfach unsere Geschichten sind, sich zu eigen machen, um das nachzureisen. Also das ist, ja, das gibt sehr, sehr viel zurück.
Ja, ja. Ich finde, da bringst du gerade schon die Emotionalität sehr gut rüber. Nach 23 Jahren hast du dich entschieden, mit der Stiftung Lesen dort aufzuhören und wirklich nochmal was ganz Neues zu machen. Was war da so ein bisschen auch der ausschlaggebende Punkt, warum du dich dafür entschieden hattest? Du hattest das mit Reisen, Reisen hast du ja schon parallel gemacht, aber so wirklich diesen Cut nochmal zu ziehen mit, ich glaube, du warst 50, hattest du gesagt, ne?
Ja, ich wurde 50 kurz danach, ja. Also der Ausschlag war Stress. Es war einfach alles viel zu viel. Aber trotzdem hätte man sich natürlich anders entscheiden können. Also zum Hintergrund, ich habe 2020 angefangen, Reisen nebenberuflich zu machen. So ein bisschen Kooperation, ein bisschen Sales, ein bisschen Marketing mit wenigen Stunden die Woche. Und dann wurden wir einfach immer erfolgreicher und der Workload wurde größer. Und es kam zu einem Punkt, da war klar, beides zusammen geht nicht mehr. Also dann kannst du das nicht mehr nebenher machen und meinen Job bei der Stiftung Lesen, der war dann zwar Teilzeit, aber der war trotzdem sehr fordernd, zumal ich sehr viel unterwegs war. Und da musste ich eine Entscheidung treffen. Und natürlich hätte ich sagen können, ich bleibe jetzt einfach bei der Stiftung Lesen, denn das war ein spannender Job. Ich habe viele Leute kennengelernt, bin sehr viel rumgekommen. Ich war an allen möglichen privilegierten Orten, die man sonst niemals hätte aufsuchen können. Ne? Beim Sommerfest des Bundespräsidenten, auf Red Carpet Veranstaltungen und so. Das war schon spannend, aber ich habe es auch lange gemacht. Und einfach nochmal was komplett Neues zu machen in einer Branche, die sehr, sehr neu ist. Weil das muss man ja auch sagen, Podcast als Business ist noch nicht so alt und auch noch nicht so etabliert. Es ist ganz stark im Wandel. Vieles, was jetzt gilt, wird wahrscheinlich in 4 Wochen nicht mehr gelten. Und da dann hinzugehen und zu sagen, wir zu dritt, Jochen, Michael und ich, wir haben so viel Berufs- und Medienerfahrung. Wir bauen nochmal ein komplett neues Format. Das hat mich nicht losgelassen. Und da musste ich mich dann einfach für entscheiden. Ja. Und es hat dann tatsächlich, also vielleicht den einen Satz noch, wenn du erlaubst, ich habe in dieser Entscheidungsfindung, denn meine Identität war stark mit der Stiftung Lesen verknüpft und auch stark mit dem, ich war immer die mit den Promis, so, das war natürlich mein Selbstbild und auch mein Fremdbild. In der Entscheidungsfindung habe ich mit niemandem darüber geredet. Mhm. Also ich habe wirklich nur nach innen gehört, also natürlich habe ich mit meinem engsten Umfeld, das auch direkt davon betroffen ist, wenn ich so eine Entscheidung treffe, darüber gesprochen. Und mit einer Freundin, die sich einfach gut mit so formalen Prozessen dann auskennt, wie man sowas dann am besten macht. Und das war's. Aber ich habe mir keinen Rat geholt. Und das war für mich, das muss auch jeder natürlich selber wissen, das ist bestimmt nicht für jeden das Richtige, aber ich bin generell so jemand, ich gucke nicht so viel nach rechts und links. Also ich gehe da mal stark nach innen. Das kann auch eine Weile dauern. Man sollte so eine Entscheidung nach 23 Jahren einen Job zu kündigen, bitte nicht im Affekt treffen. Dazu möchte ich jetzt niemanden inspirieren. Das muss man sich schon gut überlegen. Ja. Vor allem, wenn es ein Job ist, den man eigentlich mag. Und ich bin auch wirklich mit einem Lachen, einem weinenden Auge bei der Stiftung Lesen weggegangen. Bin da auch noch in sehr gutem Kontakt mit allen. Das muss man sich gut überlegen und da muss man auf sich hören. Und je mehr du fragst in der Familie oder Freunde, dann hörst du so viele Meinungen, die vielleicht nicht deine sind.
Naja, gerade vor allen Dingen auch, wenn irgendwie was ganz Neues irgendwie entsteht. Vorher das Thema Sicherheit spielt dann ja auch gerade, finde ich, immer in Deutschland eine sehr, sehr große Rolle. Ne? Jetzt gibst du deinen sicheren Job auf, wo du alles aufgebaut hast, in was Ungewisses. Was hat dir denn da auch noch so ein bisschen vielleicht auch dieses Selbstvertrauen gegeben, zu sagen, ich wage es jetzt irgendwie trotzdem, weil es hätte natürlich auch sein können, dass das Ganze halt zum Beispiel nicht rentiert, ne? Oder es kann ja auch immer noch sein, dass das Ganze irgendwie in ein paar Jahren ist. Du hast eben selber gesagt, Podcast ist ein sehr junges, sehr, sehr wandelbares Format, aber man weiß ja auch nicht, wo das jetzt in Zukunft irgendwie hinläuft. Was hat dir trotzdem das Vertrauen zu geben, zu sagen, hey, ich versuche das jetzt trotzdem nochmal und selbst wenn es nicht funktionieren sollte?
Zum einen war ich natürlich fest davon überzeugt, dass es klappt.
Sehr gut.
Und hatte auch im Kopf, und den Satz, der ist wirklich wichtig, zu sagen, wir müssen da mehr draus machen als ein Podcast. Denn das natürlich nur mit einem Podcast wird das niemals funktionieren. Und deswegen haben wir von Anfang an, wir bauen das ja als digitale Marke auf, wir haben sehr viele Produkte rund um den Podcast geschaffen, die sich monetarisieren. Also das war von Anfang an klar, dass das der Weg sein würde. Das hat mir viel Vertrauen gegeben. Oder gibt es auch in die Annahme, dass es langfristig klappen wird? Aber du hast natürlich recht. Es kann auch immer sein, dass Dinge sich ändern, Gegebenheiten sich ändern. Ich stelle mir manchmal dann gerne die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen, eigentlich kann da ja nichts passieren. Ich hatte immer wieder, auch in den Jahren in der Stiftung, diesen relativ viele Jobangebote von außen. Da waren auch interessante Sachen dabei, aber nie was, wo ich gedacht habe, okay, das mache ich jetzt. Aber das gibt dir natürlich trotzdem auch so eine Sicherheit. Und dass ich mir dann einfach denke, also wenn das nicht klappt, dann mache ich halt was anderes. Also ich habe sehr viel Selbstvertrauen in meine Fähigkeit, Geld zu verdienen.
Ja, und ich glaube, das ist auch so das Ausschlaggebende mit, ne? Also ich glaube, was wir uns auch immer wieder gerade, finde ich, ne, so in einem Land wie Deutschland bewusst machen müssen. Also A, wir haben den absoluten arbeitnehmenden Markt. Also ich gehe auch immer, das ist auch immer so meins, wo ich denke, was soll schon irgendwie passieren? Irgendwo findet man schon irgendwie einen Job, womit man Geld verdienen kann. Und wir fallen ja dann auch wirklich sehr weich, ne? So, das ist, wir stehen dann ja nicht auf einmal irgendwie auf der Straße. Klar, gibt es dann gegebenenfalls, dauert es, bis man einen neuen Job hat und man muss vielleicht erstmal irgendwo auch in seinem Lifestyle oder so Anpassungen machen. Aber ich glaube, das ist auch so wichtig, sich das nochmal so bewusst zu machen. Und diese Frage, die du gerade, finde ich eigentlich sehr schön zu stellen, was soll schon irgendwie passieren? Was wäre das Schlimmste, was irgendwie
Ja.
passieren könnte? Und
Und vielleicht auch mal fragen, was ist die Alternative?
ja.
Weil die Alternative ist natürlich zu sagen, ich bleibe in dem, was ich kenne. Und auch das kann man ja machen. Aber es wäre nicht mein Weg gewesen. Also ich verlasse wirklich sehr gerne meine Komfortzone, um mal zu gucken, was da noch so geht. Also da habe ich auch so ein bisschen so ein, vielleicht so ein Jagdinstinkt. Ja, das macht mir einfach Spaß. Und diese Alternative zu sagen, ich wähle die Sicherheit, wäre für mich keine gewesen. Denn das hätte mich langfristig einfach nicht glücklich gemacht. Und natürlich, und das darf man ja auch nicht außer Acht lassen, es hat ja was mit der individuellen Lebenssituation zu tun. Also wenn ich jetzt in einer Lebenssituation gewesen wäre, wo zum Beispiel meine Kinder noch ganz klein sind, sehr viel mehr Betreuung brauchen oder ich vielleicht finanziell ein bisschen struggle oder so, dann würde ich immer die Sicherheit wählen. Jetzt war ich aber in einer Lebenssituation, dass ich natürlich dadurch, dass ich 50 wurde, ja auch schon was erreicht habe in meinem Leben. Meine Kinder sind groß, um die muss ich mich nicht mehr 24/7 kümmern. Und man hat sich ja schon auch was aufgebaut. Also deswegen glaube ich, diese individuelle Lebenssituation spielt auch eine Rolle. Also
Ja.
würde jetzt nicht jedem raten zu sagen, ne, ich gebe jetzt alles auf und starte einfach mal neu. Man muss sich immer angucken, wo man steht. Da muss man manchmal vielleicht auch einfach mal rechnen, so was möglich ist und was nicht möglich ist. Und sich dann fragen, was ist die Alternative?
Naja, und man kann ja auch manchmal schon im Kleinen dann halt auch irgendwie anfangen. Ich meine, du hast ja auch erstmal, ne, du warst bei der Stiftung Lesen, dann hast du langsam ne, hast nebenbei das bei Reisen irgendwie angefangen, weil du es spannend fandest und dann kann sich da ja auch immer noch mehr irgendwie raus entwickeln. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen was man sich so bewusst machen muss. Man kann ja auch manche Sachen einfach in kleinen Schritten parallel anfangen, wenn man irgendwie eine Vision oder ein Ziel vor Augen hat, wo man irgendwie langfristig irgendwie hin möchte und die Lebenssituation, ja, die spielt, glaube ich, da einfach auch eine ganz, ganz große Rolle, einfach gerade als Mutter, Familie, das,
Genau. Und kleine Schritte sind für mich alles.
ja.
Ich glaube, das ist der Schlüssel zu wirklich allem. Und ich finde auch Side-Hustle total super. Also ich finde es so bereichernd, wenn man sagt, man ist irgendwo angestellt zum Beispiel und macht aber nicht nur das eine. Also wem erzähle ich das jetzt hier eigentlich? Ne? Das ist ja bei dir ganz ähnlich. Und einfach zu sagen, okay, ich habe vielleicht noch eine Kapazität von 3 Stunden die Woche. Was kann ich denn in der Zeit machen? Und das muss ja auch nicht unbedingt immer eine Ausbildung sein. Das kann ja zum Beispiel auch ein Ehrenamt sein, was ja so bereichernd sein kann und vielleicht wieder Türen zu ganz neuen Möglichkeiten öffnet. Es kann irgendwas online sein, was man macht. Es kann tatsächlich ein Side-Hustle sein. Ich hatte zum Beispiel auch über mehrere Jahre, hatte ich einen Lehrauftrag an der SRH in Heidelberg und durfte tatsächlich da einfach über meinen Job sprechen. Ich durfte einfach über das reden, was ich den ganzen Tag bei der Stiftung Lesen gemacht habe. Und das war natürlich was, was sich jetzt monetär nicht so wahnsinnig gelohnt hat. Aber das hat mir so viel gebracht, mit diesen Studierenden mich auszutauschen. Das ist ja auch eine sehr gute Hochschule, zu hören, was die bewegt, deren Feedback zu bekommen. Und deswegen glaube ich, alles, was wir so mitnehmen können, rechts, links, vorne, hinten, ich musste das immer alles mitnehmen. Weil ich finde, das macht das Leben ja hinterher so bunt.
Ja, das kann ich total unterschreiben. Das ist auch, ich habe das ja auch jetzt eine Zeit lang gemacht als Dozentin an der Uni und viele immer, warum machst du das denn jetzt noch? Aber mir hat das, dieser Austausch, der hat mir so viel gegeben und so viel Inspirationen letztendlich auch irgendwie gegeben. Und mich
Ja,
fragen
das
auch immer
ist.
alle, wann machst du das eigentlich alles? Und ich sage immer, ich mache das halt lieber irgendwie in meiner freien Zeit einen Podcast aufzunehmen und ich sitze lieber abends da und schneide den, als dass ich jetzt eine Netflix-Serie gucke, wo ich keine
Genau.
Inspirationen irgendwie raus
Ganz
mitnehme.
genau.
Also, aber das ist ja auch eine Typsache, also ohne das jetzt auch irgendwie bewerten zu wollen. Aber ich glaube auch, dass man ganz viel im Kleinen halt irgendwie machen kann und auch gerade das, was du gesagt hast, es kann ja auch einfach was Soziales sein. Es muss ja, man kann ja einen festen Job haben, der einem die Sicherheit und gerade, ne, finanziell finanziell oder so auch bietet, aber trotzdem kann man sich ja irgendwo vielleicht mit was Sozialem, was einen irgendwie auch berührt, trotzdem irgendwie engagieren, absolut, was dann ja auch wieder sinnstiftend auch sein kann. Ne?
Absolut. Also die freiwilligen Agenturen sind wirklich dankbar für jeden, der kommt, gerade wenn er vielleicht eine bestimmte Expertise mitbringt und auch ohne Expertise. Und es kann, deswegen sage ich, es gibt einem sehr viel zurück, aber es kann ja auch wieder ganz neue Türen öffnen.
Ja.
Also, und es bereichert. Also ich hatte jetzt neulich die Gelegenheit, jemanden Neuen zu beraten im Bereich Gemeinnützigkeit und da ein Projekt kennenzulernen, ein riesengroßes Projekt, von dem ich noch nie gehört hatte. Und einfach das mal zu lesen und was die bewegen, das ist doch, es bringt dich doch alles immer weiter. Genau wie jeder Mensch, mit dem du sprichst, jede Reise, egal ob Business oder privat, es bringt dich alles irgendwie weiter. Das ist hinter die Summe unseres Lebens, ne?
Ja, total. Da kommt mir gerade so eine Frage in den Sinn, weil du sagst, das ist die Summe unseres Lebens und du hast ja noch ganz viel vor dir, aber wenn du auch so, das ist auch immer so ein bisschen die Frage, die ich mir auch mal stelle, wenn ich irgendwas machen möchte, dann frage ich mich immer, würdest du das mit 80 bereuen, dass du diese Entscheidung getroffen hast, ja oder nein? Das treibt mich immer so sehr voran und auch so dieser Gedanke, worauf möchte ich eigentlich in meinem Leben zurückblicken? Was ist das, wo du jetzt vielleicht auch nochmal jetzt gerade auch mit diesem, sag ich mal, nicht mehr ganz frischen Neubeginn mit Reisen-Reisen-Media, aber was ist das, wo du auch irgendwie so in deinem Leben gerne drauf zurückblicken möchtest?
Ja, ich glaube, die Frage, die wir uns immer alle stellen sollen, ist, was für eine Art von Mensch möchte ich eigentlich sein? Mhm. So, ich glaube, das fragen viele Menschen sich zu wenig. Und da geht's jetzt gar nicht immer nur um Engagement, sondern da geht's um ganz vieles. Also das hat letztlich was damit zu tun, wie bist du zu dir selbst, wie bist du zu deiner Familie, wie gehst du eigentlich durchs Leben, hast du einen Wertekanon und wenn ja, wie definiert der sich? Und demgemäß zu leben und irgendwann sagen zu können, ja, da habe ich mich bestimmt nicht immer, das wird niemandem gelingen, aber da habe ich mich meistens dran gehalten und wenn nicht, habe ich aber den Weg dahin zurückgefunden, zu meinen Werten, das wäre für mich ein großer Erfolg. Also da würde ich gerne drauf zurückschauen. Gesunde Beziehungen innerhalb der Familie, das kommt für mich tatsächlich an erster Stelle und natürlich auch zu Freunden, wenn das funktioniert, das ist auch was, worauf ich gerne zurückschauen möchte. Und wenn dann noch der berufliche Erfolg dazukommt, dass man wirklich sagt, da habe ich tolle Sachen geschaffen, die irgendwie die Welt ein bisschen besser gemacht haben, die Menschen was gegeben haben, mehr geht ja eigentlich nicht. Das wäre mein Wunsch.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich, was ich auch nochmal, ja, das hatten wir im Vorgespräch auch, das finde ich bei dir auch schön, du sagst ja auch nicht, es muss irgendwas sein, womit man unbedingt Karriere gemacht haben muss, ne, sondern dieses Sinnstiftende, dass das auch einfach irgendwie wichtig ist und dass man nicht vielleicht irgendwie die nächste Position anstreben sollte, sondern eher diesen Gedanken, was schaffe ich eigentlich damit, ne?
Ja, für mich war, also ich sag mal, dieses Rasterdenken, ne, oder dieses vorgegebene Denken, du studierst und dann fängst du irgendwo an und dann guckst du, wie du die Hierarchie hochklettern kannst. Ich finde das alles super, wenn Leute das machen, aber ich habe nie so gedacht, weil mich das tatsächlich einfach nicht interessiert hat. Mich hat interessiert, wie ich mich fühle dabei. Ja, so, ne, werde ich morgens wach und will einfach loslegen. Und das hat sich dann für mich schnell rauskristallisiert, dass es eben dieses Neue schaffen, dieses Netzwerk aufbauen, dieses Emotionalisieren von Marken. Das war das, was mich da immer angetrieben hat. Und das Sinnstiftende, da muss ich vielleicht einen Satz zu sagen, da bin ich sehr stark familiär groß geworden, weil beide meine Eltern, aber vor allem mein Vater, sich immer sehr, sehr stark ehrenamtlich engagiert haben, vor allem für so deutsch-griechische Beziehungen, Völkerverständigung. Und mir wurde das irgendwie mit in die Wiege gelegt, dass das ein Wert ist. Und das zieht sich, glaube ich, einfach beständig durch mein Leben. Und jetzt habe ich das tatsächlich nicht ehrenamtlich gemacht, sondern habe damit immer meine Jobs bestritten. Aber das ist was, das ist aus meinem Leben nicht wegzudenken und auch aus meinem beruflichen Werdegang nicht wegzudenken. Das ist für mich fundamentale Gegebenheit.
Ja. Und so kann das ja auch bei jedem Menschen irgendwie sein, ne? Sich damit irgendwie zu beschäftigen, was ist eigentlich bei mir irgendwie die Gegebenheit, die mir auch durch meine Familie oder wie auch immer ins Leben gelegt wurde. Ja. Und
ich glaube, die meisten Menschen, das ist auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, die meisten Menschen möchten gerne was Gutes tun. Also das ist uns, glaube ich, gegeben. Ne? Also die meisten Menschen haben das Bedürfnis, was Sinnstiftendes zu machen. Und das muss ja jetzt auch nicht immer was Gemeinnütziges sein. Also du kannst natürlich auch in einem Sales-Job sein und aber den Sinn in deiner Arbeit finden. Also das geht in jedem Job meiner Meinung nach. Und das ist, glaube ich, das sollte man dem Karrierebegriff hinzufügen.
Ja, definitiv. Liebe Irina, ich hatte mehr als einmal tatsächlich wirklich Gänsehaut in diesem Gespräch, weil ich das irgendwie ganz inspirierend und faszinierend finde. Gerade du bist ja auch noch mal ein paar Jahre älter als ich und da irgendwie auch noch mal zu sehen, wo man sich auch irgendwie noch so hinbewegen kann im Berufsleben, hat mich sehr inspiriert. Wir haben das Ganze ja so ein bisschen unter dem Titel auch irgendwie so neu beginnen und etwas aufbauen gesetzt oder wollen diesen Podcast unter dieser oder die Podcast-Folge darunter ausstrahlen. Hast du abschließend vielleicht auch noch mal so ein paar Gedanken oder Worte, die du gerne mit den Hörenden teilen möchtest?
Ja, du weißt, ich scheue mich so ein bisschen vor Ratschlägen, weil das sehr individuell ist und sich immer auf die individuelle Lebenssituation bezieht. Was ich aber zum Beispiel meinen Kindern immer sage, ist, ergreift eure Chancen. Erkennt die Chancen, die ihr habt, und ergreift sie dann auch. Denn wir leben privilegiert, wir haben viel Glück, aber man muss aus den Chancen, die man bekommt, etwas machen. Und dann macht was Gutes draus, für euch und für andere.
Sehr schön. Also ich gehe hier mit einem ganz, ganz strahlenden Gesicht heraus und habe mich sehr gefreut, von dir, wie gesagt, inspirieren zu lassen. Irina, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Ich freue mich total, dass wir weiterhin oder dass wir zusammenarbeiten und vielleicht auch noch wirklich tolle Sachen zusammen hochziehen werden, weil wir, glaube ich, beide aktuellen Projekten drin sind, wo unser Herz wirklich höher schlägt. Das ist bei mir auch, hat sich das auch immer weiter so im Berufsleben gesteigert, dass ich jetzt wirklich auch da stehe und sage, das ist so ein Projekt mit Fairweg, um da auch mal einen Namen zu nennen, wo wirklich auch mein Herz für schlägt.
Bitte? Ich sage schöne Grüße an unseren gemeinsamen Freund Ralf Hieke, der uns jetzt genau zusammen, wir jetzt gar nicht hier sitzen.
Genau, eigentlich müssen wir einmal Grüße an Jochen, Michael und an Ralf rausschicken.
An die Männer,
genau. Und ich freue mich einfach auf alles noch, was mit dir kommt. Vielen Dank für deine ganzen Inspirationen, für den Einblick in deinen Werdegang, wo ich denke, dass ich da viele vielleicht von auch ein bisschen Mut rausziehen können und vielleicht auch nochmal in sich zu gehen, was ist eigentlich das, wofür mein Herz höher schlägt, wofür möchte ich mich gerne einsetzen in meinem Leben, was ist denn eigentlich das, was mir auch irgendwie Sinn stiftet in meiner Arbeit. Vielleicht abschließend nochmal, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte. Du bist ja auch Beraterin oder auch hinsichtlich Reisen. Vielleicht magst du da gerade noch zum Abschluss ein paar Sätze verlieren.
Ja, sehr gerne. Also wir freuen uns natürlich über alle Kontakte in die Reisebranche, weil wir immer merken, wir kennen da ja schon sehr, sehr viele Partner, aber viele kennen uns auch noch gar nicht. Und das kann ich eigentlich gar nicht verstehen, weil wir ja so eine große Reichweite haben. Wir liegen bei fast 8 Millionen Downloads. Das sollte ich vielleicht noch mal kurz dazu sagen.
Da liege ich nicht mit meinem Podcast.
Genau, sehr viele Menschen erreichen, liebe Reisebranche. Wenn ihr direkt in das Herz eurer Zielgruppe wollt, meldet euch bei mir. Wir verlinken das wahrscheinlich alles in den Shownotes. Du hast gerade gesagt, Nora, ich arbeite auch als Beraterin. In dieser Funktion darf ich diese ganze Expertise, die ich mir in 23 Jahren Stiftung Lesen erarbeitet habe, darf ich weitergeben. Ich habe da so einen dreigeteilten Fokus. Also ich berate gemeinnützige Unternehmen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Das ist großes Herzensanliegen, und da berate ich zum Beispiel aktuell schon auch seit über einem Jahr Anpfiff ins Leben. Können wir vielleicht auch die Website einmal in die Shownotes packen. Ganz tolle Organisation, an die Dietmar Hopp Stiftung angegliedert. Könnt ihr euch gerne mal informieren. Ich berate aber auch Unternehmen, die Fundraising machen wollen, die CSR machen wollen. Auch das mache ich sehr gerne, und ich berate auch Prominente und Agenturen, die sagen, wir wollen uns irgendwie engagieren, das soll eine Rolle spielen in unserer Strategie, aber wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie.
Sehr schön, Irina. Wir verlinken alles von dir in den Shownotes. Du, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, in den verschiedensten Rollen, in denen du in deinem Leben, im Berufsleben unterwegs bist. Vielen, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich freue mich wirklich sehr und auf alles, was noch mit dir kommt.
Danke, Nora. Hat großen Spaß gemacht.
Mir auch. Danke.
Dankeschön.
Dir gefällt, was du hörst? Dann teile Work, Life, Power mit deinen Freunden und Freundinnen. Und Kollegen und Kolleginnen, abonniere jetzt meinen Podcast und unterstütze mich mit einer Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, Gemeinsam gestalten wir dein Arbeitsleben neu.